Und vorstellen muss man sich einfach, dass es darum ging, diese starren Formen des Ballettes zu durchbrechen und tatsächlich das innere eigene Erleben, das man spürt, wenn man Musik hört, nach außen zu bringen und zum Ausdruck zu bringen. Und Ausdruckstanz ist vor allen Dingen Improvisation. Und das ist etwas, was tatsächlich zu dieser Zeit fast revolutionär war. Denn das Innere einfach ohne Spielregeln nach außen zu bringen, das ist ein Konventionsbruch, der gerade im Kaiserreich in Deutschland schon ziemlich stark war. Wenn man sich also Erziehung zu dieser Zeit ansieht, dann ist da sehr vieles sehr starr und sehr geregelt. Und nun kommt dieser Ausdruckstanz, der das Innere nach außen bringen will. Und das über völlig ungeregelte Formen, das machte sehr vielen Leuten auch sehr viel Angst.
Das kann ich mir vorstellen. Also wenn man auch dann an da so amerikanische Vertreterinnen von Ausdruckstanz denkt, wie Isadora Duncan, da weiß ich, dass die auch in so weiten Gewändern getanzt hat, wo eine Zeit ja auch noch, wo viele Frauen Korsett getragen haben. Und dann war da plötzlich vielleicht auch einiges sichtbar, was vorher nicht sichtbar war.
Genau, und gerade Isadora Duncan ist ja auch die Vertreterin, die das sozusagen sehr, sehr stark gemacht hat und die damit nicht nur Tanz verbunden hat, sondern ja auch ein Lebensgefühl, ein Lebensstil. Sie selber war ja sehr unkonventionell und hat sehr emanzipatorisch sozusagen hier Ziele vorangetrieben. Unter anderem hat sie ja drei Kinder bekommen von drei verschiedenen Männern. Das war zu dieser Zeit natürlich auch schon etwas, was gesellschaftlich nicht gerade akzeptiert war. Und von daher hat sie beides miteinander verbunden. Und sie selber ist ja sehr tragisch bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und es wurde eben von ihren Gegnern dann auch als Ausdruck göttlichen Willens interpretiert und als Strafe sozusagen für ihr lästerliches Leben.
Ja, kann man natürlich davon halten, was man will. In Deutschland, wie hat sich das denn da entwickelt, wenn wir jetzt gerade über Amerika, USA gesprochen haben, wo Isadora Duncan ganz viel gemacht hat? In Deutschland, da kennt man ja vor allem die Tanzschule in Dresden, Hellerau.
Genau, und das war auch eigentlich die Initialzündung in Deutschland. Der Schweizer Emil Jacques Dallegrous hat eben hier in Dresden-Hellerau diese erste Schule gegründet und bis 1914 dann betrieben. Dann musste er aufgrund des Ersten Weltkrieges Deutschland verlassen, weil er eben als Ausländer und damit als Feind wahrgenommen wurde. Und diese Schule musste sozusagen schließen. Aber vorher hat er schon einige Generationen von Tänzerinnen hier ausgebildet. Die Schule hat ja nicht sehr lange bestanden, das waren insgesamt nur 4 Jahre, aber es gab eben eine Menge Schülerinnen und eine dieser Schülerinnen war auch die hallische Tänzerin Hedwig Notebohm, die hier eben bis 1914 bei ihm Unterricht nahm und dann zurück nach Halle kam. Sie hatte auch ein Angebot, nach London zu gehen, hat das dann aber aufgrund des Ersten Weltkrieges nicht wahrgenommen, sondern hat eine und zu diesem Zeitpunkt die einzige Tanzschule für Ausdruckstanz in Halle 1915 gegründet.
Vielleicht ein Glück für Halle dann in dem Fall, weil sonst hätte man sich vielleicht eher für so eine Weltstadt wie London entschieden als Halle. Man weiß es aber nicht, ne? Sie hatte da ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ihre Ursprünge. Wie sind Sie denn auf Hedwig Notebohm gestoßen eigentlich?
Ja, der Witz ist, dass es in der hallischen Stadtgeschichte eigentlich völlig unbekannt ist. Also ich habe von Hedwig Notebohm und Ausdruckstanz vorher eigentlich noch nie was gehört. Von daher ist das auch nicht mein Forschungsschwerpunkt, sondern ich bin eigentlich wirklich per Zufall darauf gekommen. Wir haben eine Ausstellung zur Jugend und Jungsein zwischen 1890 und 1933 an dem Frankischen Stiftung vorbereitet, die jetzt am 22. September hier in Halle auch eröffnet wird. Und das Schöne an den Quellen in den Frankischen Stiftungen ist, dass diese Schülerinnen und Schüler, wenn sie das Reifezeugnis abgelegt haben, Biografien schreiben mussten. Und in mehreren dieser Biografien habe ich eben gelesen, dass die zum Ausdruckstanz oder zur Tanzschule bei Hedwig Notebohm gegangen sind. Und dann habe ich einfach versucht zu recherchieren, was ist denn das gewesen? Und ich konnte da recht wenig finden. Auf Google, wo man ja sonst immer für alles Millionen von Treffer hat, gab es gerade mal drei Bemerkungen und Erwähnungen von Hedwig Notebohm und dann habe ich mich einfach dahinter geklemmt und angefangen zu recherchieren und es war tatsächlich wie bei vielen Frauenschicksalen und Frauenbiografien sehr schwierig, überhaupt etwas zu erfahren über ihr Leben.
Das sagt man auch einer, dass diese Arbeiten, die man in der Schule macht, dass die einfach nur irgendwo verschwinden und niemand mehr was damit anfangen kann.
Eben, ne? Also die Quellen sind heute wirklich total schön. Es war insgesamt aber auch ein schönes Projekt, weil wir auch mit den Kindern dieser Frauen gesprochen haben zum Beispiel. Und das war sehr persönlich. Das war ein sehr schönes Projekt, wo wir auch mit Studierenden dann versucht haben, diese Biografien zu erschließen. Und weil eben mehrere, entweder Gymnastiklehrerin, Tanzlehrerin oder Sportlehrerin, aber auch Jungs das geworden sind, habe ich mich dann eben auf Hedwig Notebohm einfach auch konzentriert und da versucht herauszufinden, was sie geworden ist.
Ja, wenn man sich dann die Ausstellung in den Frankischen Stiftungen anguckt, dann kriegt man wahrscheinlich nochmal einen Eindruck mit Bildern und so weiter und kann diese Person anders kennenlernen. Wir sind jetzt hier im Radio und vielleicht beschreiben Sie einfach mal, wer war das, Hedwig Notebohm, was war das für eine Frau?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil eben die Zeugnisse, die man von ihr hat, ja nicht persönlicher Natur sind, sondern es gibt vor allen Dingen hier das Genehmigungsverfahren für ihre Schule. Das ist nämlich so, dass praktisch zu dieser Zeit alle Schulen genehmigt werden mussten vom Stadtschulrat. Und sie hat eben hier eine Beschreibung ihres Lebens eingereicht. Das ist ein ganz wichtiges Dokument und dann nachher später auch immer Berichte über ihre Schulen und dadurch erfährt man ein bisschen was. Und das ist ganz spannend. Die ganze Familie Notebohm, sie hat noch zwei Geschwister und ihre Eltern haben das Projekt total mit unterstützt, denn die erste Tanzschule, die fand in der Lafontänestraße 8 im Haus, im Wohnhaus sozusagen der Familie statt. Und das Sekretariat war sozusagen das Esszimmer der Familie. Immer wenn die Familie dann mittags essen wollte, musste das Sekretariat mal kurz geräumt werden. Und die haben praktisch ihre Zimmer für diese ersten Gehversuche der Tanzschule zur Verfügung gestellt. Denn das war schon natürlich auch wirtschaftlich total riskant. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Mary Wigman. In den ersten Jahren ist das ja etwas, was total unbekannt ist, was sehr ungewohnt ist. Und ja, der große Erfolg ist da natürlich noch nicht da. Es braucht eben auch eine ganze Weile, bis das so vom Publikum akzeptiert wird und auch angenommen wird. Von daher ist das natürlich auch wirtschaftlich erstmal ein totales Risiko gewesen. Aber Hedwig Notebohm muss die Leute sehr schnell überzeugt haben und sehr schnell auch von der Sache einfach oder mitgerissen haben. Ich glaube, sie war schon sehr charismatisch und auch eine sehr charakteristische Person. Die eine Schülerin zum Beispiel, Elfriede Vogel, beschreibt auch, dass sie vorher total Frust auf die Schule hatte und eigentlich gar nicht mehr dahin gehen wollte, weil sie nur stillsitzen musste, nur pauken musste und das hat ihr alles nicht gefallen. Und dann ist sie zu Hedwig Notebohm gekommen und war total inspiriert, weil sich Hedwig Notebohm wirklich Zeit für jeden Einzelnen genommen hat und nach den Stärken des Einzelnen geschaut hat und jedem geholfen hat, das Individuelle nach außen zu bringen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in dieser Zeit tatsächlich noch relativ in den Anfängen war, dass man sozusagen sich selbst entfaltete und selber seine eigenen kreativen Kräfte irgendwie nach außen bringen durfte. Und das kennzeichnet, glaube ich, Hedwig Notebohm ganz stark.
Jetzt haben wir schon einiges über Sie als Lehrerin erfahren. Sie war aber ja gleichzeitig auch eine Tänzerin und Sie beschreiben sie da als androgyne Tänzerin oder ja Verfechterin des androgynen Tanzes. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig gesagt habe, aber wie kommt es dazu?
Genau. Also zu diesem Herausbringen des individuellen Erlebens gehört sicherlich auch in dieser Zeit, dass die Menschen sich trauen, ihre Geschlechtsrollen einfach zu verlassen. Und das hat, glaube ich, ganz viele Komponenten. Man kann das gar nicht also ganz nur auf die eine Person bringen, sondern die Frauen fordern ja gerade in der Weimarer Republik neue Rechte für sich, das Wahlrecht, aber auch das Recht zu arbeiten. Und es gibt gesellschaftlich sozusagen da ja sehr viele Konflikte und sehr viele Kämpfe drum. Und eine Argumentation ist zum Beispiel, das vermännlicht dann die Frauen und die können dann gar nicht mehr ihre Geschlechtsrolle wahrnehmen, wenn sie arbeiten und Arbeit und Frau sein, das passt eigentlich für viele auch gar nicht zusammen. Und von daher ist sozusagen dieser androgyne Tanz auch ein Versuch, genau beides zueinander zu bringen und zu beweisen, dass Frau und Mann sein eigentlich gar nicht getrennt werden muss, sondern dass man beides sein kann und dass man mit diesem beruflichen Tätigsein sozusagen auch beide Rollen übernehmen kann. Und das Interessante bei Hedwig Notenboom ist tatsächlich, dass sie ganz dezidiert Frauenrollen nimmt, wo sie dann so im Kleidchen auf der Bühne umherschwebt. Und sie übernimmt aber eben auch so sehr typisch männliche Rollen. Also sie springt sehr hoch zum Beispiel. Sie hat echt Muskeln, das sieht man auch auf einigen Bildern. Und sie selber ist auch lesbisch. Also später nachher, als sie in Schweden dann ist, lebt sie auch mit einer Frau zusammen. Und das Spannende ist wirklich, die Bilder zu sehen, auf denen sie sich als Lehrerin präsentiert. Da sieht sie aus wie ein junger Mann. Und das lebt sie zunehmend nach außen.
Das ist sicherlich auch mutig in der Zeit. Auf jeden Fall ist der Widerstand entgegengeschlagen nach 1933. Mich würde aber auch interessieren, wie das in den 20er Jahren war. So.
Das ist eben das Spannende. Also was ich auch so interessant fand, dass sie sich auf diesen Bildern dann doch auch sehr männlich präsentiert und dass sie damit aber offenbar nicht gescheitert ist. Also man kann das natürlich nicht im Einzelnen sagen, aber was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass sie vom Stadtschulrat, ein Herr Truschel, sehr intensiv gefördert wurde und da Unterstützung erfahren hat und ihre Schule wächst und wächst und wächst. Am Anfang, in den 1920er Jahren, hat sie so 130 Schülerinnen, 1933 hat sie dann schon über 400 Schülerinnen und das ist schon eine sehr, sehr große Tanzschule, die ist beispielsweise größer als die von Mary Wigman, die ja bis heute als die größte und bekannteste Schule überhaupt gilt. Und von daher zieht sie da tatsächlich sehr viele Leute an und kann offenbar begeistern. Und da spielt ihre Geschlechtsrolle keine Rolle oder wenig Rolle.
Oder vielleicht im Gegenteil sogar fasziniert es auch die Leute. Oder es ist natürlich auch gerade in den 20er Jahren modern, da schneiden sich die jungen Frauen die Haare ab tragen männlichere Klamotten und so und geht da quasi mit der Zeit. Inwiefern haben Sie da auch aus den Quellen gelesen, was das Politische angeht? Also inwiefern war diese Schule politisch auch?
Das ist, glaube ich, bei Hedwig Notenboom eher hintergründig, könnte man vielleicht sagen. Also sie ist jetzt nicht politisch, dass sie da so stark auftritt. Da gibt es andere Vertreterinnen, zum Beispiel Jenny Gerz, die dann am Ende der 20er Jahre nach Halle kommt, um für die Arbeiter auch solchen Tanz anzubieten und die momentan auch in der Ausstellung im Stadtmuseum ein bisschen was dazu gezeigt wird. Das ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit, über die leider viel zu wenig bekannt ist in Halle und auch etliches erst erforscht werden muss. Und die kommt sozusagen aus dem gleichen bürgerlichen Milieu wie Hedwig Notenboom, ändert aber ihre Haltung dazu auch sehr stark und möchte ganz gezielt politisch wirken. Und die macht dann auch so politische Tänze und möchte ganz gezielt eben auch mit Arbeiterkindern wirken, wo sie am Anfang, gerade als sie noch in Hamburg ist, auch echte Probleme hat, weil die Arbeiter wollen sie nicht, weil sie sagen, naja, ist ja eine Bürgerliche, und die Bürgerliche wollen sie nicht mehr, weil die sagen, okay, die macht ja da mit den Arbeitern immer nur rum. Sie steckt da zwischen allen Fronten. Die Hedwig Notenboom ist da ein bisschen bürgerlicher tatsächlich in ihren Haltungen und Ansichten, aber sie arbeitet ganz stark mit der Helene-Lange-Schule zusammen. Das ist also eine doch eher politisch für Frauenrechte in Halle auch sich engagierende Schule, aber eben auch eher in diesem bürgerlichen Lager. Also nicht so überspitzt, die wollen eben doch versuchen, langsam sozusagen diese Rechte gesellschaftsfähig zu machen.
Widerstand entgegengeschlagen ist Hedwig Notenboom auf jeden Fall ab 1933. Wie hat denn die NS-Regierung da reagiert auf die Tanzschule?
Ja, am Anfang ist das relativ indifferent. Also es gibt keine offizielle Verunglimpfung sozusagen dieses Ausdruckstanzes. Man versucht ja diese Körperlichkeiten und so, das wird ja schon auch in der NS-Zeit sehr stark mit aufgenommen. Und von daher passt das eigentlich auch erstmal noch zur Zeit. Aber sehr viele dieser Vertreter kommen dann doch eben sehr schnell in Konflikt auch mit der NS-Ideologie, die dann verkündet wird. Bei Hedwig häufig Noteboom ist es so, dass sozusagen direkt in ihre Tanzschule, sie sitzt dann in der Fährstraße 1, auch so eine SA-Truppe sozusagen einzieht und sie beschwert sich jetzt auch laufend, dass eben diese militärischen Übungen neben ihrem Luftbad, in dem sie eben hier sich auf den Tanz und die inneren Werte sozusagen konzentrieren möchte, geübt wird und exerziert wird, und sie trägt eben diesen Konflikt auch ganz intensiv aus, aber ihre gesamte Familie wird eben von den Nationalsozialisten dann auch als politisch völlig unkorrekt und nicht der NS-Ideologie dient, abqualifiziert, und von daher bekommt sie eben das, was sie vorher hat, diese Förderung auch von der Stadt, überhaupt nicht mehr. Zum Beispiel wird die Miete für ihre Tanzschule ganz stark erhöht. Sie versucht selber tatsächlich irgendwie so auch am Anfang sich da noch ein bisschen zu arrangieren, aber das schafft sie überhaupt nicht, und sie geht dann letztendlich immer öfter weg aus Deutschland, und 1937 schließt sie dann ihre Schule und kommt gar nicht wieder, sondern zieht dann endgültig nach Schweden, wo sie eigentlich über diese Tanzschule in Dresden-Hellerau auch schon immer gute Kontakte hatte, bleibt dann in Schweden. Und darüber ist eben auch das gesamte Vergessen an, oder also dieses Vergessen zustande gekommen, weil eben sie dann aus dem Gedächtnis der Stadt hier auch verschwindet und die Nationalsozialisten eben auch sehr gründlich dafür sorgen, dass da nichts bleibt.
Bis jetzt, wo wieder über Hedwig Noteboom geredet wird, unter anderem wird sie dann auch Teil von der Ausstellung sein in den Frankischen Stiftungen. Nochmal abschließend, was wissen Sie denn darüber, wie es für Hedwig Noteboom dann weiterging?
Genau, leider sehr wenig. Also es war schon schwierig, überhaupt ihr Sterbedatum zum Beispiel in Erfahrung zu bringen, da die Schule, die sie dann in Göteborg vor allen Dingen führt, immer eine Privatschule ist, wurde mir aus Schweden eben auch signalisiert, es gibt da leider keine Unterlagen mehr dazu, aber bekannt sind einige ihrer Schülerinnen, die in Göteborg da sozusagen auch bis heute in diesen Tanzschulen, die es dort an den Kunstakademien gibt, weiter verbreitet werden, was so ihre Schulbildung, ihre Kanonbildung etc. betrifft. Was eben diese Generation um Hedwig Noteboom vor allen Dingen auch auszeichnet, ist, dass die anders als so Laban oder Delcruz nicht so sehr auf das Publizieren gehen und sozusagen auch sehr demonstrativ stark machen, was sie da tun, sondern die arbeiten wirklich ganz praktisch mit den Kindern, mit den jungen Mädchen, mit den jungen Männern auch. Und die kümmern sich nicht darum, um ihren Ruhm, könnte man vielleicht sagen. Die schreiben auch wenig auf, und von daher bleiben natürlich auch wenig Zeugnisse aus dieser Zeit. Aber gewirkt haben die eben in diese Fläche über diese Schüler. Also das sieht man eben auch, dass diese Schülerinnen immer wieder das auch thematisieren in ihren Hinterlassenschaften. Ja, Geschlechtergeschichte macht es heute sichtbarer und bringt sowas auch hervor, aber im offiziellen Gedächtnis sozusagen, wo ja immer die Männer auch so bedeutend sind, spielte das eben lange Zeit kaum eine Rolle.